Ja, boah, dass man darüber spricht, so, ne, über diese Bedrohungslage, wo man eigentlich so einen negativen Award vergibt, eigentlich eine lustige Veranstaltung machen will. Also ich werde nicht von der Bühne gehen, ganz, also das mal ganz klar hingestellt. Aber ich ziehe mich jetzt erstmal so für 2 Jahre zurück und konzeptioniere neu aus und kehre dann auf diese Bühne zurück mit einer anderen Show, mit dem Facts Heroes Award und mit einem neuen Konzept. Das ist der Plan.
Action!
Yes.
Der Podcast über Fake News und Fact-Checking.
Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem Aufklärungspodcast für Faktenfans und Freunde des gepflegten Hinterfragens. Mein Name ist Viktoria Graul. Ich führe euch durch die Sendung, spreche mit Betroffenen als auch Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen. Wir geben euch Tipps, wie ihr souveräner im Netz surfen könnt. Heute zu Gast ist eine Vorreiterin im Aufklärungsbusiness. Julia Silberberger hat 2014 die Initiative Der Goldene Aluhut gegründet, die damals mit dem humorvollen Entlarven von Verschwörungstheorien bekannt geworden ist. Jetzt, 10 Jahre später, spreche ich mit Julia über die Neuausrichtung ihrer gemeinnützigen Organisation. Für Journalistinnen ist es in der Regel etwas ganz Besonderes, wenn sie die allerersten Übermittlerin einer wichtigen Nachricht sind. Und das hier ist für mich gefühlt jetzt so ein Moment. Im Podcast erzählt Julia nämlich, dass sie die jährliche Preisverleihung des Negativ Awards Der Goldene Aluhut absetzen wird und auch prinzipiell eine längere konzeptionelle Pause einlegen will. Sie berichtet ganz ausführlich, warum sie diese Entscheidung getroffen hat. An der einen oder anderen Stelle wird's emotional und wer unter euch noch nicht weiß, wie hoch die eigene Frustrationstoleranz ist, jetzt könnt ihr sie hier testen. Wir sprechen über Kritik an der Initiative Der Goldene Aluhut, Kritik an Julia. Wir sprechen über eine veränderte Netzkultur und über aktuelle Probleme in der Förderung von Bildungsprojekten. Dazu wird euch auch Alexander von Streit vom Voker-Institut kurz etwas erzählen. Insgesamt, ihr merkt es schon, es ist ein Blick hinter die Kulissen der Aufklärungsszene, wo die Lage, ich sag mal, brenzlig ist. Und hier noch ein Shoutout von mir, bevor es losgeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr Digger Fake finanziell unterstützt. Vielen Dank auch an alle, die das bereits machen. Mein Podcast ist ja frei verfügbar, aber ein kleiner Beitrag von euch ist bereits wertvoll, um zumindest Kosten für Web- und Podcast-Hosting zu decken. Wer sich beteiligen möchte, kann das über eine Steady-Mitgliedschaft, per PayPal oder Überweisung machen. Nähere Infos gibt's auf meiner Website unter diggerfake.de/unterstützen. Und jetzt setzt die Checkerbrille auf, los geht's!
Digger Fake.
Julia, ich hatte dich schon öfter am Hörer, vor der Linse und jetzt endlich auch am Mikrofon für den Digger Fake Podcast. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Das ist was ganz Besonderes für mich heute. Wir kennen uns ungefähr schon 2 Jahre. Ich hatte dich davor aber natürlich schon im Blickfeld. Seit 2014 bist du ja am Start mit dem Goldenen Aluhut. Du gehörst zu den Vorreiterinnen in diesem Bildungssektor. Und daher ist es für mich ein ganz besonderes Erlebnis, dich hier endlich mal im Podcast zu haben.
Vielen Dank, auch vielen Dank für dieses Lob. Das freut mich wirklich sehr, ja. Tatsache, 10 Jahre sind es jetzt schon, die ich diese Arbeit mache. Und es ist unglaublich, was wir erreicht haben, allgemein in der Aufklärung. Und welche Hürden wir genommen haben und welche neuen Hürden sich vor uns aufgetan haben. Aber ich glaube, da werden wir jetzt gleich ausführlich drüber sprechen.
Richtig, richtig. Darüber werden wir jetzt sprechen. Und als Aufhänger, das ist so der Journalistensprech für Einleitung, für ein Gespräch oder für einen Artikel. habe ich einen Facebook-Post von dir vom 16. Dezember 2023. Als ich den gelesen habe, da hat sich was in mir bewegt. Und ich würde mit den Hörerinnen und Hörern mal gerne teilen, um was es da ging. Ich habe hier einen kleinen Auszug, den ich vorlese. Und zwar: Nach 3 Jahren Pandemie, Krieg, der Klimakrise und dem Aufstieg der Rechten frage ich mich nicht nur, ob mein Konzept noch zeitgemäß ist, sondern auch, ob ich es so in der Form noch weitermachen will. Und die Antwort ist nein. Nein, denn es brennt mich aus. Nein, denn ich erhalte nach öffentlichen Auftritten inzwischen mehr Hate-Mails als positives Feedback. Nein, denn die Bedrohungslage gegen mich persönlich und einen Teil meines Teams bei den Veranstaltungen schwächt sich nicht ab. Nein, denn es ist finanziell inzwischen ein Verlustgeschäft. Ja.
Ja.
Das klingt nach einer Menge Frust, der sich da aufgestaut hat. Wie hat sich das angefühlt, das zu posten?
Also erstmal war es gut, das zu posten, ne? Weil ich immer auch so das Gefühl hatte, also wir haben ja auch eine Brand und wir haben ein Standing und so, die Leute erwarten was von uns. Und ganz oft wurde mir auch gefeedback, dass wir in der Anti-Schwurbel-Welt doch so ein Fels in der Brandung sind, ne? Und dass dieser Award, den ich vergebe, also dieser goldene Aluhut-Award, ja, der hat ein gewisses Standing, das ich selber vielleicht gar nicht mehr so wahrnehme. Aber das ist halt eben genau diese Diskrepanz. Was macht das mit mir, ja, diesen Award zu verleihen? Was habe ich vielleicht schon erreicht, was ich damit erreichen wollte? Und hier ist die Antwort klar, ja. Und ab diesem Punkt wäre es echt nur noch ein totes Pferd, das man zu Ende reitet. Plus diese ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen und dieser Post, den ich geschrieben habe, der ist ja jetzt auch schon ein halbes Jahr her. Und in diesem halben Jahr hat sich ja nochmal so wahnsinnig viel verändert, dass sogar dieses Posting nicht mehr zeitgemäß ist. In jedem Business, wisst ihr, ich komme nicht ursprünglich aus der politischen Bildung, ich bin keine Sozialpädagogin oder habe Psychologie studiert, ich bin Betriebswirtin und komme aus dem Vertrieb, aus der PR, aus dem Eventmanagement. Und als Unternehmerin weiß ich, dass Stillstand immer Rückschritt bedeutet und dass wir uns anpassen müssen an veränderte Märkte, ansonsten gehen wir einfach unter. Genau diese Veränderung führe ich jetzt bei uns intern herbei, da bin ich jetzt gerade mittendrin.
Um nochmal jetzt aber konkret auf diesen Post zurückzukommen. Ja. Wie lange hatte ich denn zu dem Zeitpunkt diese Frage der Veränderung schon beschäftigt?
Es fing so 2023 an, im Laufe von 2023, als die Pandemie schon so langsam am Ausfaden war und sich auch der ganze Aktivismus weggezogen hat von diesen Querdenken und Großdemonstrationen und der ganze Boden war ja mehr oder weniger entzogen, dieser Pandemie-Diktatur, Demonstrationsboden. Und wir haben auch schon gesehen in den Nominierungen für 2023 für den Goldenen Aluhut, das waren primär politische Statements, dass da rechte PolitikerInnen eingesandt wurden für rechtspopulistische Aussagen, die natürlich schon in unser Spektrum fallen. Aber es hat sich doch sehr stark gebündelt im politischen Statement-Bereich. Wir hatten echt Probleme, unsere Nominierten vollzukriegen in Esoterik. Da haben also die Hälfte der Nominierungen stammen von mir. Erst in diesen Bereichen. Und da haben wir einfach auch schon gesehen, okay, es verändert sich. Es ist nicht mehr das, was es einfach mal war. Ein paar Leute haben ja auch mein Team verlassen mit der Aussage, das sind nicht mehr wir. Ja, wir machen nicht mehr hier den lustigen Schwurbel, Orgoniten, Einhörner, flache Erde, das ist halt nicht mehr, sondern es verlagert sich halt echt wirklich in den aktiven Antifaschismus. Das ist ein Weg, den ich persönlich super finde, den ich auch voll gerne gehe, da gehe ich auch total drin auf, auch in der Medienbildung, die ich mache. Aber ich habe halt auch die Hälfte meines Teams verloren. Wir sind jetzt nur noch zu dritt. Damit kannst du auch keine Veranstaltung mehr machen, wenn du mehrere SpeakerInnen auf der Bühne hast und so. Die kriege ich auch gar nicht voll. Also ich komme auch langsam in Probleme, mein Showkonzept überhaupt noch aufrecht zu erhalten. Und der Facts Heroes Award nimmt wahnsinnig viel, also geht voll positiv ab. Ja, die Leute finden es mega, die schicken wahnsinnig ein. Die freuen sich auch, dass wir Leute sichtbar machen, die sich für Aufklärung einsetzen. Du warst ja auch nominiert. Warst ja auch selber bei uns auf der Bühne. Das Publikum hat das echt dankbar angenommen. Und jetzt geht es erstmal auch primär darum, für mich zu balancen, dieses Konzept des Facts Heroes Awards und mehr in die Bildung, mehr dies, mehr das. Oder mehr in die sichtbare Bildung, sagen wir es mal so. Ja, ich bin da schon lange in der Bildung, aber sie ist nur nicht sichtbar. Und da müssen wir jetzt eben genau das, was wir balancen müssen, ist das mit der Bedrohungslage. Dass wir nicht mehr so verleihen können, weil wir hinter Sicherheitsmaßnahmen verleihen müssen, hinter Polizeiaufgebot und Sicherheitsabsperrungen, die wir in so einem wunderschönen, alten, historischen Theater wie dem Heimathafen Neukölln nicht leisten können. Das ist so einfach nicht machbar, sind wir einfach mal ehrlich. Wir hatten letztes Jahr schon ein Security-Problem, weil die Polizei ausgelastet war mit den Demonstrationen auf der Sonnenallee. Das grenzt ja direkt an, das sind ein paar hundert Meter. Und wir zum ersten Mal seit Jahren eben keinen Polizeischutz hatten. Und die Security mit der Situation überfordert war, dass wir Schwurbel im Saal hatten, die ich dann rausgeschmissen habe. Dann musste ich ja noch rausgehen und die Security reinholen und so. Das ist auch etwas, was ich mit meinem Veranstaltungshaus besprochen habe. So diese kritische Manöverkritik, weil ja wir auch eine Situation haben, wo man ja vom man kommt durch den Haupteingang rein, geht sozusagen durchs Foyer straight in den Saal und hat Blick auf die Bühne. Das ist ein Sicherheitsrisiko in einer Zeit, in der wir mit stochastischem Terrorismus, mit Angriffen rechnen müssen. Das ist, dass man darüber spricht, so, ne, über diese Bedrohungslage, wo man eigentlich so einen negativen Wort vergibt, eigentlich eine lustige Veranstaltung machen will. Also ich werde nicht von der Bühne gehen, ganz, also das mal ganz klar hingestellt, aber ich ziehe mich jetzt erstmal so für 2 Jahre zurück und konzeptioniere neu aus und kehre dann auf diese Bühne zurück mit einer anderen Show, mit dem Facts Heroes Award und mit einem neuen Konzept. Das ist der Plan. Mhm. Aber die Zeit brauche ich einfach, um das, um die gesellschaftliche Entwicklung weiter zu beobachten, mich anzupassen, mein Angebot, mein Leistungsspektrum zu erweitern. Vielleicht nochmal das Team neu zusammenzustellen oder mit den beiden Leuten, die ich noch habe, wirklich in die Vollen zu gehen, weil die sind beide noch hochmotiviert und wir ziehen das durch.
Wenn du das jetzt ankündigst, dich erstmal zurückzuziehen, würde ich aber gerne noch was besprechen, was du in diesem Post vom Dezember auch mit erwähnt hattest, zur inhaltlichen Neuausrichtung eben. Ich zitiere mal wieder. Also das sind jetzt Dinge, die du angekündigt hast, auf die du Bock hast, die du umsetzen willst. Zitat: Eine VHS in Berlin möchte zum Beispiel einen Teil unserer Workshops in ihr Angebot mit aufnehmen und an einer VHS zu unterrichten, würde mir unheimlich viel Freude bereiten. Ich konzeptioniere für das Frühjahr ein Online-Barcamp für einen Schulverband zum Thema Medienkompetenz. Wir bauen gerade unser Free-for-All-Webinar-Konzept auf und es drängt mich immer mehr in den Education-Video-Content. Diese kleinen Reels zu machen, die wir an den Adventssonntagen derzeit posten, macht mir wirklich viel Spaß. Wir werden also mehr Videocontent produzieren, mehr Artikel schreiben, mehr oder überhaupt mal eigene Info-Sharepics bringen, die Website ausbauen und die Bildungsangebote pushen, pushen, pushen. Und ich will Webinare machen mit euch. Wie ist der Stand jetzt? Es ist ja schon wieder ein halbes Jahr ungefähr her. Was hast du davon alles schon durchsetzen können, umsetzen können, so auf einer Skala von 1 bis 10, von 1, wir starten gerade und 10, wir haben alles erreicht?
Naja, also aktuell heute würde ich sagen eine klare 9,5 und jetzt, wo ich auch diese Verleihung vom Hals habe, sind wir mal ehrlich, das kostet mich wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Kraft, weil ich die ja auch zu 75-80% alleine mache, ausrichte, auskonzeptioniere, die Grafiken, bla, ist alles von mir. So, und da würde ich jetzt schon dran sitzen und anfangen, zumindest auszukonzeptionieren. Die Zeit, die ich jetzt habe, kann ich in diese ganzen anderen Sachen investieren, auf die ich so Bock habe zu machen. Und wir haben alles erreicht, kann man sagen, bis auf diese Videogeschichte. Webinare fängt jetzt an, wir haben noch keine eigenen Free-for-Alls gemacht, aber in Kooperation mit anderen, die gesagt haben, okay, wir brauchen auch ein Webinar mit euch, das machen wir einfach öffentlich, da können sich die Leute alle anmelden. Kommt auch super viel positives Feedback bei rum. Und das erfüllt mich halt eben sehr, weil ich auch aus einer, ja nicht ganz Lehrerfamilie komme, aber mein Vater ist Lehrer gewesen bis zu seiner Pension. Und irgendwie liegt es mir doch ein bisschen im Blut. Und man hat mir schon oft gesagt, ich könnte einfach gut erzählen und Sachen gut erklären. Und das kriege ich auch immer wieder als Feedback nach meinen Vorträgen, dass ich komplizierte Dinge sehr gut erklären kann, dass man sie auch versteht. Und das nehme ich dankbar an und darauf baue ich halt eben auf. Und erfüllt mich mehr als dieser Aluhut-Award.
Findest du denn, dass die Öffentlichkeit, die Medien eure Neuausrichtung auch wahrnehmen?
Oh, aktuell noch nicht so, weil ich habe es noch nicht groß krass bekannt gegeben. Ich habe halt diesen Post gemacht im Dezember. Ansonsten mal gucken, ich werde jetzt bald hinausgehen mit der Information, dass wir Showpause machen, werde das anbannern, auch auf unserer Webseite, wer weiß, ob da Feedback kommt, aber das Interesse war an den letzten Verleihungen doch eher homöopathisch. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das kaum einer wahrnehmen wird. In den sozialen Medien haben ein paar Leute gedacht, wir hören auf. Und das hat mich ehrlich schockiert, weil nur weil ich diesen Award nicht mehr vergebe, der ja wirklich nur 5% unserer Arbeit ausmacht, höre ich ja nicht auf. Im Gegenteil, ich mache weiter und zwar mit vollem Karacho. Und das hat mich so halt ein bisschen schockiert, wie meine Öffentlichkeitswahrnehmung ist. Und daran muss ich arbeiten. Und das ist noch mehr ein Grund, diesen Award mit rauszunehmen aus dem ganzen Konzept. Aus diesen ganzen Gründen, die noch schon gegen diesen Award stehen. Aber es torpediert einfach mein Expertinnen-Standing. Leider. Ja, das wird mir auch oft gefeedbackt, ne? Leider. Und also, das muss fort.
Du hast ja eben schon erzählt, dass du eine Pause machen willst mit dem Aluhut und also mit der Preisverleihung. Und auch mit dem Facts Heroes Award, war das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, der pausiert jetzt auch mal, aber der kommt wieder. Der Aluhut kommt nicht mehr wieder, aber der Facts Heroes Award, das wird unser neues Aushängeschild werden.
In einem Vorgespräch hattest du mir auch irgendwann mal erzählt, dass du dich nicht mehr ernst genommen fühlst mit der Verleihung vom Aluhut. Was waren denn die Kritikpunkte?
Ja, die Leute haben mich eigentlich mehr als Comedian wahrgenommen. Ja, als, wie soll ich sagen, ganz oft wurde mir auch gesagt, ja, du hast ja wirklich Ahnung. Ja, stell dir vor, ich habe wirklich Ahnung von meiner Arbeit, ja. Oder, was mich ganz besonders wurmt, ist, deswegen habe ich auch lange Zeit nicht darüber gesprochen, ist einfach dieses Branding als Sektenaussteigerin. Das ist etwas, was mich fast noch mehr stört als dieser goldene Aluhut-Award. Dass auch wenn Medien anfragen, die immer meine Sektengeschichte hören wollen. Liebe Leute, es ist 2024, ich bin 2007 ausgestiegen. Das liegt so weit hinter mir. Ich habe auch keinen Bock, darüber zu sprechen. Ich finde es auch nicht angemessen, dass ich, vor allem wollen sie immer meine Traumata hören. Nein. Und das ist mir fürchterlich auf den Kranz gegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, meine Traumageschichte wurde durchgetrieben, dabei, also durch die Medien getrieben. Und ich ging auch in die Podcasts und in die Radiosendungen und so. Und unter dem Vorwand auch über meine Arbeit zu sprechen. Okay, gut, die wollen ein bisschen was wissen, ich erzähle was ein bisschen, aber ich komme schnell auf meine Arbeit zu sprechen. Aber die haben mich immer wieder abgewürgt. Und habe ich gefragt, ja, wie war denn das und wie ging es Ihnen? Also darüber will ich überhaupt nicht reden. Also diese beiden Brandings, Aluhut Award und Sektenaussteiger. Sektenaussteiger hat mich als das traumatisierte Hascherl gebrandet, das ja so verletzt ist, dass es nichts anderes kann, als gegen andere Leute zu hetzen. Das haben die Schwurbler immer dann vor mir hergetragen, dieses Ding. Das habe ich oft in meinen Kommentarspalten gehabt. Das höre ich tatsächlich sogar in meinen Workshops. Das regt mich besonders auf. Das höre ich vor allem von, muss jetzt mal ganz offen sagen, alten weißen Männern, ja, die sagen mir das sogar ins Gesicht. Naja, bei ihrer Vergangenheit ist das ja kein Wunder, dass sie so sich engagieren oder, also negativ gemeint, ne, oder dass sie, keine Ahnung, gegen Religionsunterricht sind. Da bespreche ich darüber überhaupt nicht in meinen Workshops. Also das geht mir fürchterlich auf den Nerv und dann halt eben diese Aluhut-Geschichte. Ich kann mich noch erinnern, also ich mache halt gern mal ein Späßchen mit, ja, ihr kennt mich. Aber wenn ich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit Alufolie Aluhüte basteln soll, es tut mir leid. Das nimmt meinen Bildungsauftrag, den ich mir da selber angenommen habe, absolut nicht ernst. Und das ist ein Mühlstein, der meine Reputation nach unten zieht. Und davon habe ich mich klar abgelöst. Ich mache diese Interviews nicht mehr. Ich sage das in den Vorgesprächen ganz klar. Das sind meine Bedingungen. Darüber wird nicht gesprochen. Das wird nicht gefragt. Ich werde nicht gebrandet. Ich werde nicht gelabelt. Und es wird vor allem nicht so dargestellt, als wäre meine Sektenvergangenheit der Grund, wofür ich meine Arbeit mache. Muss ich in jedem Interview, muss ich das richtig stellen, dass ich erst nach 2 Jahren, die ich bereits in meiner Arbeit tätig war, verstanden habe, dass ich eine Eigenexpertise mitbringe. Und das wurde mir auch noch von außen gesagt. Das ist also nicht so, dass ich wegen meiner Ausstiegsvergangenheit diese Arbeit mache, sondern dass ich erst in meiner Arbeit meine Eigenexpertise erkannt habe. Je tiefer ich in diese psychologischen Mechanismen reingeschaut habe, die hinter diesen Verschwörungserzählungen, Desinformationsstrukturen und destruktiven Gruppen stecken, desto bewusster wurde mir, dass ich selber so aufgewachsen bin. Und so deswegen konnte ich meine Ansprache an mein Publikum verändern. Und dann wurde es auch erfolgreich im Bildungsbereich. Ne? Aber dieses öffentliche Branding, ich sage auch ganz viele Interviews ab und lehne Einladungen in Talkshows ab, einfach genau aus diesem Grund. Und damit fühle ich mich übrigens sehr, sehr gut.
Was sind denn deine wichtigsten Erkenntnisse aus mehr als 10 Jahren Bildungsarbeit?
Ich bin ziemlich bisschen desillusioniert, ja. Das möchte ich schon mal ganz offen sagen. Die Leute haben mir oft zugehört, ne? Und genickt und mir zugestimmt, was ich gesagt habe und ja, und aber in der Umsetzung hat es dann ganz oft gescheitert. Entweder weil wir gegen bürokratische Hürden gerannt sind, das fand ich besonders schlimm. Ja, dafür, das kann ich nicht in meinen Antrag schreiben. Ja, die Idee ist ja gut, aber dafür gibt's keine Förderstellen. Also wir selber haben ja auch nie 1 Cent Fördermittel gekriegt. Ja, ich habe nie einen Antrag weiter als in Phase 1 bekommen. Wir sind immer abgelehnt worden. Keine Ahnung warum. Da rennt man schon mal dagegen. So. Dann fanden sie es alles ganz toll, was ich über Verschwörungserzählungen erzählt habe oder über destruktive Glaubensstrukturen. Aber wenn man dann vor der eigenen Haustür kehren musste, dann war das alles natürlich wieder die Geschichte einer Sektenaussteigerin und dann sind das ja alles nur die verrückten Chemtrailer, ne? Aber wir selber haben ja überhaupt kein Problem mit ideologischer Verblendung. Wir selber, ne, unser Glaube ist ja rein, es ist ja alles total toll und so weiter. Das ist schon mal sehr desillusionierend, also dass die Leute, zu denen ich gesprochen hatte, absolut kein Interesse hatten, sich auch mal selber zu hinterfragen. Weil das ist ja der ausschlaggebende Punkt. So kommen wir in der Aufklärung ja nur weiter, wenn wir uns selber hinterfragen, daraus lernen, was wir falsch gemacht haben, es besser machen und unseren Lerneffekt nach außen tragen und anderen Leuten halt, andere Leute davon partizipieren lassen. Nichts anderes mache ich ja auch. Ja, ich bin ja auch nicht Jesus klug, allwissend. Ich lerne auch jeden Tag dazu. Und das hat mich frustriert. So, dann, dass leider auch viel auf der Aufklärungsseite bei den Leuten aus dem Bauch rauskommt, ne? Wie bei den Rechtspopulisten eben auch. Da geht's dann nur um das schnöde Bashing. Da geht's weniger um Aufklärung, da geht's wirklich nur um Troller, Loll und Lachen. Und auch deswegen gehe ich also aus diesem Aluhut-Award-Ding raus, weil der oftmals nur als Bashing wahrgenommen wurde und nicht als Aufklärung, dass wir sagen, schaut mal hier, diese Person oder diese Gruppierung verbreitet Desinformation, das ist die Desinformation, ihr seid jetzt bitte gewarnt, weil da kommt ja meistens zu so einer Awardverleihung auch noch der aufklärende Vortrag dazu, den wir hinten dran setzen. Das wurde nicht wahrgenommen. Die Aufklärung hat mich jetzt auch wirklich ganz oft abgestoßen in ihrer Gehässigkeit und in ihrem Nichtverständnis, in der mangelnden Digitalkompetenz, dass unsere Beiträge nicht mehr verstanden werden. Ja, dass, wenn wir Satire posten, Satire nicht mehr verstanden wird, obwohl sie als Satire gekennzeichnet ist. Wir sind ja groß geworden auch damit, indem wir lustigen Screenshot-Content gepostet haben. Das habe ich komplett eingestampft, weil die Leute drunter kommentieren, ist das echt? Also wenn Satire ist, denken Sie, das ist echt? Ich kann hashtaggen, dies ist Satire, dies ist kein echtes Zitat, über Satire lachen und die Leute, ist das echt? Also sie lesen wirklich tatsächlich nicht mal die grundlegenden Dinge. Das ist sehr frustrierend. Da unterscheiden sie sich eigentlich wenig von denen, die auf rechtspopulistische Dinge hereinfallen. Und die Politik hat mich wahnsinnig enttäuscht. Die Bildungspolitik allgemein, die Medien, das Hofieren von FaschistInnen in unseren Talkshows, das ist etwas, was mich zurzeit wirklich, wirklich fertig macht. Diese Legitimierung von rechtspopulistischen Ansichten, indem sie in Talkshows eingeladen werden. Und dieser Hass, der auch daraus entsteht, wenn Leute sagen, ja, hey, Leute, sorry, das geht nicht, aber wir können hier nicht die Rechtspopulisten ins Fernsehen einladen, wirst du überrannt von Trollen und von Hassnachrichten. Ja, du bist gegen die Meinungsfreiheit, ja, hast Demokratie nicht verstanden und so weiter und so fort. Es ist, die ganze Gesellschaft ist nicht mehr gespalten, sie ist zersplittert, vollkommen zersplittert aktuell. Und alle Aufklärenden, das betrifft nicht nur mich, alle anderen großen Seiten und großen Namen haben diese Probleme. Und viele sind momentan noch in Selbstfindungsprozessen. Ich sehe das ja in ihren Social-Media-Postings, wie sie ihre Posting-Strategien verändern, wie sie ihre Texte verändern, die User-Ansprache verändern. Und ihre Beiträge werden nicht ausgerollt, werden von der KI, von der Meta-KI zum Beispiel angezählt. Das kommt auch noch dazu. Wir kriegen unseren Content nicht mehr unter das Volk, weil er von der KI angezählt wird und eingeschränkt wird, politische Beiträge im Feed runtergestuft werden. Ich habe das Gefühl, wir kämpfen nicht gegen Windmühlen, das ist falsch, aber wir sind von einer Flutwelle überrollt worden und es zieht uns einfach nach unten. Das empfinden auch ganz, ganz viele Menschen in den Kommentarspalten meiner privaten Seite und vom goldenen Aluhut so. Sie sagen, sie sind so erschöpft. Ja, sie wissen nicht mehr, wie sie gegen diese wahnsinnige Erschöpfung noch ankommen können. Einer schrieb gestern bei uns beim goldenen Aluhut in die Kommentarspalte, das fand ich unwahrscheinlich gut, berechtigte Wut, ja, berechtigter Zorn macht auf Dauer müde, während Hass offenbar ein Perpetuum mobile ist und das Ganze weiter am Laufen hält. Und ja, das sind momentan diese Mühlsteine, zwischen denen wir zerrieben werden in der Aufklärung. Das sind so viele.
Ich habe auch jetzt den Eindruck, wenn du das so schilderst, dass dich der Hass auch schon ergriffen hat.
Er hat mich ergriffen, natürlich hat er mich ergriffen, weil wen ergreift das nicht? Ja, wenn der Großteil der Reaktionen Hass und Häme ist. Ich habe gestern was gepostet, eben, dass wir halt eben alle wütend und müde sind nach der Pandemie und dass das ein Zustand ist, der irgendwie bis jetzt anhält. Und auch da kamen wieder die Trolle, haben gelacht, na, können wir die Demokratie nicht aushalten und so. Und ja, jetzt haben es die Grünen mal begriffen und so weiter. Ich bin gar keine Grüne, davon abgesehen. Aber das ist Normalzustand. Das löst in mir schon keine Emotion mehr aus. Das ist einfach nur noch, okay, Kommentar löschen, ausblenden, User blockieren. Kommentar löschen, ausblenden, User blockieren. Das ist so ein Mechanismus geworden. Der Knüppel tanzt auf deinem Rücken, ja, und du nickst das im Endeffekt nur noch ab. Und das finde ich schockierend, wie sehr man sich an diesen Hass gewöhnt.
Ja, was du jetzt aufgezählt hast, das klingt alles sehr so pessimistisch, so, ja, so irgendwie so ein bisschen negativ, was man aber auch verstehen kann, weil das ist ja ein Lernprozess, ne? Und wenn man da mit sehr positivem Engagement reingeht und dann enttäuscht wird, ist es ganz klar, dass da irgendwie, ich weiß nicht, wie nennt man das?
Etwas so desillusioniert ist.
Desillusioniert, ja. Mir geht's ja auch ähnlich.
Ich denke auch, dass dieses Gespräch gerade auch noch sehr von der Stimmungslage der vergangenen Europawahl geprägt ist. Nun bin ich auch etwas desillusionierter, als ich es vielleicht noch vor der Wahl gewesen wäre. Ja. Aber es ist ja auch, ich habe auch nicht nur negative Learnings gehabt, durchaus auch positive, wie zum Beispiel diese, dass ich sehr viel mit Lehrerkollegien aktuell arbeite und einen Fuß bei den Schulen reingekriegt habe und dass da großes Interesse ist daran, diese Informationen, die wir ja erworben haben oder die ich erworben habe in den letzten Jahren, anzunehmen und sie den Schülerinnen und Schülern weiterzugeben oder uns einzuladen, dass wir digital zugeschaltet werden in die Schulklassen und die Fragen der Schülerinnen und Schüler beantworten. Das finde ich sehr gut. Also wir finden durchaus statt bei Jugendlichen, aber halt im schulischen Rahmen. Und das hat mich unglaublich gefreut, weil das etwas ist, womit ich selber nie gerechnet habe. Ich habe keine Kinder, ich habe keinen Bezug zu Kindern, ich habe keine Ahnung von Schulpädagogik und trotzdem habe ich einen Fuß drin und die Kids finden mich offenbar auch cool, weil die mir auch total gut zuhören. Ihr habt offenbar eine Ansprache, die ihnen gefällt und das freut mich sehr und darauf baue ich halt eben auch auf und hoffe, dass ich das in Zukunft weiter ausarbeiten kann. Damit habe ich niemals gerechnet, dass ich angefangen habe. Niemals. Mhm.
Ja, du, ich hatte hier noch einen Punkt, also was jetzt auch 10 Jahre Bildungsarbeit betrifft, so Veränderungen, die du unter deinen Nutzern feststellst, so Netzkultur, wie hat sich das geändert? Das finde ich spannend und ich würde es trotzdem gerne noch kurz mit dir besprechen. Und da würde ich wieder Bezug nehmen auf diesen Post vom Dezember. Da hast du geschrieben, Zitat, diese 10 Jahre, auf die ich jetzt zurückschaue, waren wirklich gute 10 Jahre. Ich würde nicht wollen, dass es endet. Aber die Netzkultur, Netznutzung hat sich verändert. Die Gesellschaft hat sich verändert. Mich würde jetzt interessieren, kannst du uns mal an die Hand nehmen? Wie war das denn damals, 2014, als du mit dem Aluhut angefangen hast? Und wie ist das heute? Wie haben sich die Menschen verändert?
Als ich angefangen habe, hatten wir so gut wie keinen Raum, um über Verschwörungserzählungen aufklärerisch zu sprechen. Das war etwas, das man primär in der Popkultur gefunden hat. Aliens, Aluhüte, UFOs, Bigfoot, Nessie. Das war so die Sachen, die die Gesellschaft unter Verschwörungstheorien verstanden hat. Oder Elvis ist tot und so. Elvis lebt und so ein Zeug. Reichsbürger oder tatsächliche Impfgegner, Chemtrailer, sowas, das kannte die breite Masse überhaupt gar nicht. War vollkommen unbekannt. Und dann kamen wir mit dem goldenen Aluhut, unserem Screenshot-Content, und das war eine Aufklärungsmission in dem Moment. Und in unseren Kommentarspalten haben sich zu meiner großen Freude sehr viele WissenschaftlerInnen und Nerds und Geeks zusammengefunden, die diese Sachen diskutiert haben auf einer echt ernsthaften Ebene. Und es wurden Studien gepostet und es wurden wissenschaftliche Artikel gepostet. Und wenn sich mal Schwurbler verirrt haben, gab es ja auch schon immer, dass uns Schwurbler gefolgt sind, die gedacht haben, wir sind auch Schwurbler und wir posten echten Schwurbel-Content für Schwurbler. Wenn die dann da waren in den Kommentarspalten, haben die auch echt gut Gegenrede gekriegt. Das wurde diskutiert. Es wurde wirklich diskutiert. Und man konnte richtig schön rumblödeln mit den Leuten und man konnte satirisch und ironisierend eingekleidet kommentieren und es wurde auch entsprechend verstanden. Und die Aufmerksamkeitsspanne war noch höher. Das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Dann hat sich natürlich Social Media selber verändert im technologischen Bereich, was die Algorithmen angeht, was das Seitenhandling angeht. Das hat natürlich auch nochmal unseren Content verändert. Mit der Pandemie hat sich sehr viel getan, sehr, sehr viel. Da wurde unsere Community nochmal neu durchgemischt, weil da halt irrsinnig viele Trolle und Rechte und Schwurbler dazukommen. Dann kamen die ganzen Hassnachrichten. Dann kamen die Leute, die in unseren Kommentarspalten Präsenz zeigen wollten als Schwurbler. Und einfach mit der schieren Masse, dass sie mehr sein würden, einfach nur, weil sie laut sind, aber das sind sie ja nicht. Also Relevanz erzeugen durch Präsenz. Da musste man schon sehr stark gegenmoderieren. Das wurde immer anstrengender. Da sind natürlich auch viele Leute dann weggeblieben aus unserer alten Community. Nicht nur, weil ihnen das auf den Zwirn gegangen ist, sondern weil ganz viele in den Activist-Burnout gegangen sind. Das kam mit der Pandemie primär so 2021, Mitte 21, dass viele so ausgebrannt waren, dass sie einfach aufgegeben haben. Auch mal gedacht haben, ich kann nicht mehr mich mit Schwurbel auseinandersetzen. Da sind uns auch die ersten Leute aus dem Team weggebrochen, die gesagt haben, ich kann das nicht mehr. Ich sitze abends da und heule, weil mich das so fertig macht, diese ganze Hass und diese Blödheit. Und ich verstehe das nicht. Ja, diese Verzweiflung, dieses Wütendsein, wie wir es in der Pandemie genannt haben. Und der Ton wurde immer rauer, immer rauer. Und nachdem die Pandemie dann so langsam ausfadete, kam ja Knall gleich Russland an und marschiert in die Ukraine ein. Bäm, ja. Und viele, viele Leute sind tatsächlich, sind abgewandert. Also wir haben ja schon viele an den Schwurbel verloren während der Pandemie. Aus persönlichen Gründen, aus keine Ahnung warum, Angst, Verzweiflung, könnte ich jetzt 3 Stunden drüber reden. Und dann verloren wir nochmal viele, viele an die prorussische Fraktion. An die, ihr seid aber Kriegstreiber und so, wurde uns immer wieder gesagt, wenn wir gegen Russland geredet haben, wenn wir die Fake News debunked haben und so. Und das ist ja bis heute. Und das hat sich auch so krass aufgespalten. Jetzt haben wir hier den Bündnisfall Wagenknecht, also Bündnis Sarah Wagenknecht, Entschuldigung. Da hat sich eine ganze Partei aus dem ganzen Mist gebildet. Auch da haben wir wieder eine Anführungsstrichen neue Fraktion. Also ich selber mag dieses Schubladisierungsdenken nicht, aber ideologisch haben wir da wieder eine neue Fraktion, aus der wieder viele Leute aus der vermeintlichen Aufklärung abgewandert sind, weil klar wurde, dass es leicht ist, sich gegen Chemtrails und Orgoniten zu engagieren. Aber wenn es dann an die eigene Ideologie, an die eigenen Ideale geht, dann ist man plötzlich nicht mehr dabei. Und so wurde nicht nur die Unterstützung immer weniger. Man hat sich immer mehr auf seine ideologischen Einzelinseln zurückgezogen. Und das meine ich jetzt nicht nur uns, sondern alle Menschen komplett in der Gesellschaft. Wir haben immer mehr kleine Identitätsgrüppchen, die sich immer weiter voneinander entfernen. Und so bricht es irgendwie so ein bisschen auseinander. Und wie gesagt, lustiger Screenshot-Content geht gar nicht mehr. Gar nicht. Nicht wegen dem Vorwurf, dass man reproduzieren würde. Das weiß ich ja auch von mir immer. Sondern einfach, weil es keinen mehr interessiert. Die Leute lachen nicht mehr über Orgoniten, Galaktische Föderation des Lichts und so. Ich habe es ein paar Mal versucht. Beiträge waren zweistellig in der Interaktion. Das ist schmerzhaft für eine Seite mit 170.000 Likes. Also habe ich es gelassen. Die wollen es nicht mehr sehen, die Leute. Ja, also das Konzept ist weg. Ich bin immer noch live dabei, auszuprobieren, was funktioniert mit meiner Community. Und wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber was auf jeden Fall bleiben wird, ist genau das, was ich gerade mache. Share-Pick-Content, Infografiken. Was sind Desinformationstaktiken? Wie kann ich mich vor Desinformationstaktiken schützen? Immer wieder wiederholen. Was ist ein Whataboutism? Was ist Derailing? Wie kann ich das einfach ordentlich abmoderieren? Wie kann ich einfach sagen, nein, ich springe nicht über das Stöckchen, das mir hingehalten wird? Weil wenn wir den Rechten ihre Taktiken entziehen, indem wir sie erkennen und abschmettern, haben wir schon mal echt viel gewonnen. Und das ist so diese Handlungsfähigkeit, die ich jetzt gerne nicht nur meiner Community, sondern eigentlich den meisten Menschen, die mir zuhören, auf irgendeine Art und Weise angedeihen lassen möchte. Ich habe das Internet durchsucht nach einer Seite, die alle diese Taktiken einmal auf einmal zeigt, damit man sie durchblättern kann. Und ich habe keine gefunden. Und ich habe zu meinen Leuten gesagt, okay, wir machen die jetzt selbst. Und das machen wir jetzt. Finde ich voll gut. Das macht mir auch so eine Freude.
Ich bin ja auch in dem Bereich aktiv. Das weißt du ja. Ich gebe ja auch Workshops im Bereich Medienkompetenz. Und ich habe dann entsprechend auch im Internet recherchiert, ne, gibt's irgendwie eine Seite, wo die ganzen Manipulationstechniken auf einmal zu finden sind, aufgelistet sind. Ich bin dann nur zu dieser Aufklärungsplattform Skeptical Science vorgedrungen. Da hatte ich auch schon mal in der Sendung mit Flo Plus drüber gesprochen, über dieses Plurf-Konzept, was die haben. Aber wenn ich euren Content mir anschaue, der unterscheidet sich ein bisschen und ist auch ein bisschen zeitgemäßer.
Dankeschön.
Ja.
Danke.
Das ist auf jeden Fall, kann ich jedem von euch empfehlen, der, die gerade zuhört, da mal drauf zu gucken, was die Seite der Goldene Aluhut auf Social Media postet zu diesen verschiedenen Manipulationstechniken.
Digga, Fake.
Ich würde weitergehen zu einem Aspekt nochmal zurück. Mhm. Ich würde sogar nochmal zurückgehen.
Ja, gerne.
Auf die Aussage von dir, finanziell ist es inzwischen ein Verlustgeschäft. Finanzierung ist ein ganz wichtiges Thema, weil das die Grundlage ist, ja, mit der Bildungsarbeit möglich gemacht wird, ne? Ich zitiere dich nochmal aus dem Beitrag. Ich bespiele die Kanäle nicht mehr regelmäßig und dadurch habe ich an meinem Arbeitstag mehr Kapazitäten für andere Dinge, Dinge, die sich hinter den Kulissen abspielen, Dinge, die getan werden müssen, um die Organisation, die an den Kanälen mit dranhängt, am Laufen zu halten, Dinge, die einfach nichts mit Social Media zu tun haben, Dinge, die uns Geld einbringen. Und Geld ist in unserer Branche ein seltenes Gut und damit stehen wir nicht alleine da. Damit stehen wir nicht alleine da. Was hast du denn beobachtet? Was sagen denn die Kollegen? Redet man da offen drüber?
Ja, also zum einen ist es ein offenes Geheimnis, dass gerade in der politischen Bildungsarbeit Geld A dorthin geht, wo es schon ist, aber das ist, glaube ich, immer so. Und dass große Namen gefördert werden und große Projekte, die schon mal gefördert wurden, auch vollkommen okay. Aber die vergangene Pandemie, Wirtschaftskrise und Inflation machen sich auch bemerkbar. Ne? Steady-Mitgliedschaften werden gekündigt. Die Leute schreiben mir das auch und sagen, es tut mir voll leid, ich habe eine kleine Rente, ich lebe von ALG 1 oder Bürgergeld oder so. Ich kann einfach den Fünfer nicht mehr locker machen. Das ist voll okay, ich verstehe das total. Ja. Dann kriegen wir viele Workshop-Anfragen von Leuten, die vielleicht selber von öffentlichen Mitteln leben oder die nichts haben oder sagen, ey, wir sind ein kleiner Verein irgendwo in Neukölln und wir haben nur 10 Euro Mitgliedsbeitrag. Ich kann dir die 500 Euro für den Workshop nicht bezahlen. Und wir haben hier auf unserer Webseite auch groß und fett geschrieben, dass wir pro bono Workshops machen und dass deswegen auch die Honorare bei uns ein bisschen variieren. Wir haben eine Verhandlungsbasis, das ist so das Standardhonorar von 300 Euro, was sich halt im Bildungsbereich so auskristallisiert hat. Das ist immer das, was mir angeboten wurde von extern. Wer mehr zahlen kann, zahlt es in der Regel auch und wer weniger zahlen kann, der zahlt halt nicht so viel. Das ist ein Solidaritätsprinzip, mit dem ich arbeite. Es funktioniert tatsächlich gut, ja. Es funktioniert wirklich gut. Ich bin aber trotzdem erschüttert, wie viele nicht mal Honorar haben, um ein externes Dozentenpaar reinzuholen, also Rüdiger und mich. Oftmals sind es Schulen, Bildungseinrichtungen, die sagen, ich habe keine Kohle dafür, es tut mir total leid, das ist kein Problem, machen wir kurz pro bono für dich und deine Klasse. So. Das zum einen. Dann Shopverkäufe, Merchandise, Zeug. So, ich mache meine Sachen auch alle selber. Da sitzt kein Dropshipper dazwischen oder so oder keine Großdruckerei, die das auf Bedarf druckt, sondern ich habe mir vor 4 Jahren den Beruf des Siebdruckens selber beigebracht und habe mir einen DTF-Drucker gekauft, noch zusätzlich, um meine eigenen T-Shirts selber zu bedrucken, um die Gewinnspanne zu maximieren. Bin ich halt auch Unternehmerin, ja? Und um da das meiste rauszuholen, wenn ich noch eine andere Druckerei bezahlen muss, die dazwischen sitzt, die es auch nicht besser macht als ich, Entschuldigung, dann alles klar, ist wieder Geld weg. Und wenn man keine Fördermittel kriegt, muss man einfach zusammenkratzen, was man hat. Und ich habe alles Geld, was wir jemals hatten, selber verdient. Oder es waren Spenden. Es war nie irgendein öffentliches Mittel dabei, außer ein einziges Mal. Und das waren die Corona-Soforthilfen, die ich bekommen habe, diese 5.000 Euro. Ich beantragt, habe ich gekriegt. Davon habe ich die erste Verleihung 2020 mit dem großen Stream und so ausgerichtet. Ja, es ist hart und wir haben das schon sehr, sehr gemerkt, dass die Gelder einfach nicht mehr so gut fließen, dass die Leute keine Kohle haben zu spenden und die Mitgliedschaften gekündigt werden. Ich war ja angestellt bei uns. Ich musste mich jetzt leider auch entlassen und alle meine Mitarbeitenden, damit wir mal wieder ein bisschen von unseren Einnahmen puffern können. Ich hatte 3 Minijobber und mich als Vollzeitangestellte. Und ich bin jetzt im ALG 1 und die anderen nicht. Also waren nur Minijobber, die kriegen leider gar nichts an Kompension vom Staat. Aber 2 sind noch als Ehrenamtliche dabei. Das ist bitterlich. Also im Endeffekt stehen wir jetzt wieder bei 0. Ich kann zwar meine Rechnungen bezahlen und ich kann auch arbeiten, könnte auch Broschüren drucken, das ist alles nicht das Ding. Aber dafür habe ich ja rechtzeitig die Reißleine gezogen. Dafür habe ich diesen Beruf ja gelernt, und, damit dieses Unternehmen wieder Auftrieb bekommt und das bekommt es auch gerade wieder. Also wir schreiben schon schwarze Zahlen, aber es reicht nicht, um 3 Leute einzustellen. Das reicht leider nicht.
Mich beschäftigt das Thema auch. wie gesagt, ich gebe ja auch Workshops und ich bekomme das eben auch mit. Ich wollte da nochmal näher draufschauen auf das Thema Finanzierung. Und ich habe mich mit jemandem unterhalten, der selbst im Bildungsbereich im weitesten Sinne tätig ist und sich in der Förderlandschaft auskennt, Alexander von Streit. Einige kennen ihn vielleicht als Herausgeber des unabhängigen Online-Magazins Krautreporter. Er ist aber auch Gründungsmitglied vom Voker-Institut. Das ist ein Think Tank zur digitalen Transformation in den Medien, was mich eben auch beschäftigt, diese digitale Transformation und wie gehe ich als Journalistin damit um. Und die haben auch Bildungsprogramme. Und seit diesem Jahr haben die ein Projekt, das heißt NPJ News, eine Plattform, die sich zur Förderung der Gemeinnützigkeit im Journalismus annimmt. Ich habe Alexander gefragt, was sind so die Hürden, mit denen man zu kämpfen hat, wenn man im Aufklärungsbereich tätig ist und man braucht irgendwie eine Finanzierung. Und eines der Probleme, hat er mir gesagt, ist eben, dass es Fördermittel gibt, aber oftmals nur als Anschub. Und es ist schwierig, dann eben wieder an Geld zu kommen. Meine Frage an ihn war dann, ja, ist es deiner Meinung nach ein Problem, mit dem Aufklärungsinitiativen zu kämpfen haben, um am Markt zu bleiben? Und was er gesagt hat, das würde ich dir jetzt mal vorspielen.
Gerade für Aufklärungsinitiativen ist das ein Riesenproblem, weil Aufklärung ist kein Geschäftsmodell in der Regel. Das heißt, irgendwo hier muss das Geld kommen, entweder durch Ehrenamt und Selbstaufarbeitung oder zusätzlich durch Unterstützung durch irgendwelche Geldgeber. Und in der Vergangenheit gab es ja Förderungen zum Beispiel auch von großen Tech-Konzernen. Also irgendjemand muss solche Initiativen bezahlen, damit sie arbeiten können. Und insofern sehe ich da auf jeden Fall den Staat gefragt. Ich sehe die Stiftungslandschaft in der Pflicht. Ich sehe Mäzene in der Pflicht, weil gerade dieses Thema Aufklärung, Medienkompetenz ist so, so wichtig für unsere Demokratie und auch die Herausforderungen, vor denen wir gerade jetzt und in der Zukunft noch viel mehr stehen werden. Und insofern braucht es strukturelle Förderungen. Kurzzeitige Förderungen bringen ein bisschen was, aber eben keinen nachhaltigen Effekt.
Das spiegelt ja auch das, was du gerade erzählt hast, ne? Ihr hattet eine einmalige Förderung bisher.
Ja, genau, hat er vollkommen recht. Corona-Soforthilfe und wenn es Corona nicht gegeben hätte, hätte ich das auch nicht gekriegt.
Ich habe dann aber nochmal weiter gefragt, was er denn für Tipps hat für Journalisten, für gemeinnützige Organisationen, ne, die Probleme haben mit der Finanzierung. Kann man da selbst was anschieben, habe ich ihn gefragt. Und das hat er mir gesagt.
Der realistische Weg in Anschlussfinanzierung ist der, dass man wieder was Neues macht, weil dann gibt es eine Anschubfinanzierung und keine Anschlussfinanzierung. Das ist aber leider wirklich nur ein Provisorium, weil das auch nicht nachhaltig wirkt am Ende. Insofern mittelfristig und langfristig, glaube ich, hilft nur, wenn sich Initiativen und Einzelpersonen zusammenschließen und politischen Druck erzeugen oder auch gesellschaftlichen Druck erzeugen und sagen, es muss sich etwas ändern in der Förderung von solchen Projekten. Und dafür muss es, glaube ich, andere gesetzliche Rahmenbedingungen geben. Es müssen aber auch die Stiftungen auf das Thema ein bisschen stärker hingewiesen werden. Vielleicht müsste man auch mal drüber nachdenken, was mit den Rundfunkbeiträgen zum Beispiel gemacht werden kann. Das wäre zum Beispiel ja ein Topf, wo man durchaus mal gucken könnte, ob nicht Einzelpersonen und Initiativen gefördert werden können. Ganz konkret als Soforthilfe kann man sich eigentlich nur schlau machen und gucken, wo gibt es noch Fördertöpfe. Manchmal liegen die an Stellen, wo man noch gar nicht so nachgeguckt hat, auch bei Stiftungen und Fördereinrichtungen, die vielleicht ein bisschen anders ausgerichtet sind und nicht direkt den Fokus auf Journalismus und Medienkompetenz setzen, aber sich sehr wohl mit Gesellschaft und Demokratie auseinandersetzen. Und genau das war auch der Ansatz bei uns mit NPJ News, unserer Plattform, wo wir eine Datenbank eingerichtet haben mit über 100 Einträgen mittlerweile. Zum Teil wirklich Stiftungen, die ganz weit am Rand dessen stehen, was man eigentlich im Fokus hat, wenn man an Medienkompetenz denkt. Aber da sind eben Anknüpfungspunkte da. Und ich glaube, die Kreativität ist das Wichtige, mit der man rangehen muss, notgedrungen einfach, weil ansonsten liegt das Geld leider nicht auf der Straße. Strukturell muss das Thema aber viel größer angegangen werden.
Ja, dazu hätte ich auch einiges zu sagen.
Okay, schieß los.
Erstmal hast du vielleicht irgendwie eine konkrete Frage, ja, zu der ich einsteigen kann, ansonsten würde ich mir da was rauspicken.
Nein, meine Frage, war das für dich sinnvoll, die Tipps?
Jein, ja, nur bedingt, weil ich weiß, dass er auch keine Lösung hat und das sind die einzigen Möglichkeiten, die man im Endeffekt hat, so an die Förderdatenbank oder so ranzugehen, die gibt's ja. Es gibt eine Förderdatenbank, Förderdatenbank.de, glaube ich sogar. Da gibt es alle Projekte oder alle Geldgebenden aufgelistet, ne, wo man durchgucken kann, wo man was beantragen kann. Aber wie er schon sagt, ne, das wird alles gestückelt. Du brauchst Anschlussprojekte und genau das ist übrigens ein Problem, weil deswegen so viel mit Verlaub Scheiß auf dem Markt ist. Die Leute stückeln sich ein Projekt zusammen, damit sie Kohle kriegen, damit sie ihre Gehälter bezahlen können. Dann wird es irgendwie durchgeführt, irgendwie halbherzig, aber sie können halt in ihren Bericht reinschreiben, dass sie das erfüllt haben, wofür der Antrag gestellt wurde. Vollkommen egal, ob das erfolgreich ist oder nicht, das Geld wurde gemacht. Ich wurde so oft für solche Projekte als Expertin eingefragt für Interviews und Drehs. Also ich weiß genau, wie es läuft. Und ich habe selber auch schon solche Anträge gestellt, aber wie gesagt, bin immer rausgeflogen. Und aber es ist keine langfristige Förderung dabei. Genau, es ist nichts dabei, was tatsächlich ein Unternehmen, das sich konkret darauf ausgerichtet hat oder eine gemeinnützige Organisation, langfristig zu unterstützen, ihnen Geld zu geben und die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu verwirklichen und ihre Arbeit so zu machen, wie sie es sich vorgestellt haben und nicht sich für jede Mark 50 Briefmarke rechtfertigen zu müssen. Auch das, diese Bürokratisierung der Aufklärung, killt jeden kreativen Flow, denn es ist so schlimm. Ich habe so viele geile Drehs, haben wir irgendwie rumkrebseln müssen, weil das kann der Geldgeber nicht, das darf ich nicht sagen und auch kannst du bitte das Wording nicht verwenden und so. Das killt einfach alles. Und wenn du da mal 5.000 kriegst und da mal 10.000 kriegst, das ist doch Peanuts, seid mir mal ehrlich. Ich brauche 5.000 Euro mindestens, um meine Gehälter zu bezahlen, um Leute ranzuholen, die die Arbeit machen, die gemacht werden muss. Ich habe aktuell 2 Ehrenamtliche, die Vollzeit arbeiten und selber ausgebrannt sind aus ihrem Tagesjob. Ich selbst bin Mensch mit Behinderung und ich habe 3 Diagnosen. Ich bin ja aus dem Krankenstand in dieser Arbeit. Ich war ja auf dem Weg in die Erwerbsunfähigkeitsrente, als ich den Aluhut gegründet habe. Ich bin nicht so leistungsfähig, dass ich draußen irgendwie 40 Stunden irgendwo in einem Office noch abreißen könnte. Das kann ich einfach nicht. Und die Leute, die ich bräuchte, um das zu machen, was geförderte Projekte machen können, die muss ich bezahlen können und die kann ich halt nicht bezahlen. Und wie gesagt, ich brauche einen entsprechenden Betrag, damit das Ganze läuft. Alle Unternehmenden werden genau wissen, wovon ich spreche. Dann sind wir auch noch ein steuerpflichtiges Unternehmen. Das heißt, das Finanzamt hält auch noch mal die Hand auf. Das ist nicht machbar. Also das ist, wir sind hier kein Kleingartenverein oder irgendwie der Kaninchenzüchterverein um die Ecke, sondern wir sind noch an einem Punkt angekommen, an dem wir einfach nicht arbeiten können ohne Geld, weil ich die Leute nicht bezahlen kann. Und wie er es auch schon gesagt hat, richtig gesagt hat, Aufklärung ist kein Geschäftsmodell. Das ist richtig. Und der Markt ist klein. Und diejenigen, die es erfolgreich haben, monetarisieren können, denen ich es auch sehr gönne, ziehen uns anderen die Kundschaft weg, die Unterstützenden weg. Was ich, wie gesagt, kein Vorwurf, aber wie gesagt, der Markt ist klein. Und diejenigen, die Geld haben für antifaschistische Aufklärungsarbeit, für gemeinnützigen Journalismus, tragen ihn halt dorthin, wo sie einen größeren Mehrwert sehen. Das sind Leute wie zum Beispiel der Volksverpetzer. Das sind meine Freunde, die dort sind, aber es ist gleichzeitig auch meine Konkurrenz. Das ist für uns eine Aufklärung auch nochmal schmerzhaft, weil wir halt so eine kleine Gruppe sind, die freundschaftlich miteinander verbunden ist, aber auf dem Markt als KonkurrentInnen gegeneinander steht. Leider, leider. Deswegen meine weitere Konzentrierung weiter auf die Workshop-Angebote, weil das halt etwas ist, wo ich meine Brand stabilisiert habe, wo ich durch Mund-zu-Mund-Propaganda meine Aufträge bekomme. Du siehst mich ja jetzt nicht groß auf den sozialen Medien mein Workshop-Angebot posten, einfach weil die Leute googeln nach Workshops und Webinaren zum Thema Medienkompetenz und wir ganz oben ausgerollt werden, weil wir einfach ein echt gutes Standing auch haben in der SEO und im Google-Ranking, weil wir Backlinks haben von ZDF und von sonst wo. Das bringt uns halt einfach hoch. Also das ist zum Glück ein Selbstläufer. Aber auch da, wie gesagt, das Geld ist bedingt nur vorhanden. Und ich würde mir auch wünschen, dass große Konzerne, große Unternehmen einfach gerne mal vielleicht ein bisschen ihre Steuerlast senken möchten und kleine Unternehmen wie uns, gemeinnützige Organisationen, unterstützen damit. Das würde uns zum Beispiel schon helfen. Genau.
Wie viel Kraft hast du denn, also dass es finanziell nachhaltig ist? Wie ist da dein Stand aktuell?
Das kann ich dir gar nicht beantworten, weil ich ehrlich gesagt seit bestimmt 2-3 Jahren mit Überleben beschäftigt bin. Und wenn du an dem Punkt bist, an dem du mit Überleben beschäftigt bist, also nicht nur selbst, gesundheitlich, privat, sondern auch beruflich, dann denkst du nur noch in Wochen, Monaten, vielleicht in 2 Jahren. Also wenn du mich jetzt fragst, wo siehst du dich in 5 Jahren, könnte ich dir das vielleicht beantworten, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie realistisch das ist, weil einfach auch unsere Sicherheitskonzepte wegbrechen, unsere gesellschaftlichen und politischen Sicherheitskonzepte wegbrechen, unsere sozialen Sicherheitskonzepte. Wir können uns ganz oft auf Treu und Glauben nicht mehr verlassen. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass ein Streitgespräch eben nicht in verbaler Gewalt, in Toxizität endet und so weiter. Das sind alles Dinge, die uns natürlich auch die Sicherheit rausnehmen, unsere Arbeit mit Zuversicht zu machen. Und ich bin jetzt zum Glück ein Mensch, ich ziehe sehr viel Kraft aus meinem Zorn. Ich habe so, ich nenne es immer den gerechten Zorn, weil es kein, Gott sei Dank, kein destruktiver Zorn ist, aber ich bin halt niemand, der aufgibt. Ja, natürlich bin ich verzweifelt und ich heul auch und ich kotze mich aus und ich schlage mit Türen. Naja, gut, das vielleicht nicht, aber ich richte dann meine Krone und mache weiter und denke mir, wie kann ich diese Energie, die jetzt frei wird durch diesen Zorn, konstruktiv nutzen? Wie kann ich das machen? Dann setze ich mich vielleicht wirklich hin und schreibe unter Tränen einen Artikel in eine Rohfassung und lege die meinen Kollegen vor und sage, könnt ihr mal bitte mal drüber gucken, können wir daraus irgendwas machen? Ich habe einen Rant geschrieben, können wir da was publizieren? Also ich versuche einfach meinen Wut und meine Verzweiflung und meine Desillusion in was Konstruktives zu leiten und ansonsten eine wirklich, wirklich sehr ausgewogene Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten, mich auch ganz oft rauszunehmen aus dem Schwurbel und der Politik und mich mit schöngeistigen Dingen zu beschäftigen und mich mit Kunst zu beschäftigen und Literatur und das Sachen, die einfach mal gar nichts mit meiner Arbeit zu tun haben. Ich sage auch meinem Umfeld oder Leuten, die ich neu kennenlerne, ich möchte nicht über Politik und nicht über Verschwörungserzählungen sprechen. Ich gebe dir gern Tipps, wenn du irgendwie Support brauchst oder so, aber das sind meine Hobbys und das sind meine Interessen. Ich bin dies und folgendes und jenes und wir haben bestimmt Schnittmengen, über die wir uns unterhalten können. Und allein diese Grenzen zu kommunizieren und nicht immer die Aufklärerin zu sein, nicht immer die Bildungsaktivistin und vor allem nicht immer der Kummerkasten für die anderen Leute zu sein. Das hilft schon sehr. Das hilft sehr.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen geflasht von dem ganzen Interview. Das war sehr intensiv.
Es war deep, ja.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass du dich durchbeißt. Und das ist sehr bewundernswert. Und ich hoffe, das machst du dir immer wieder bewusst. Und egal, wie es weitergehen sollte mit dem Aluhut, mit dem Fake Zeros Award, du hast was ganz Tolles geschaffen mit deinem Team. Ja, und darauf kannst du stolz sein, ja. Aber ich hoffe natürlich, wir hören uns irgendwann wieder.
Vielleicht auch. Sicher, wir sehen uns auch auf unserer Bühne sehen wir uns sogar wieder. Das ist es ja. Wir werden jetzt einfach mal tief durchatmen und unsere Kräfte mobilisieren. Und hier gucken, was wir machen können, in die Hände spucken und dann geht's los. Weil ich bin nämlich absolut nicht bereit, mich an die Rechten zu gewöhnen und an diese Frustration zu gewöhnen. Das habe ich nicht vor. Im Gegenteil, ich werde weitermachen.
Sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, Julia, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war Digga Fake. Zu Gast war Julia Silberberger, die Gründerin der Aufklärungsinitiative Der Goldene Aluhut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so sein sollte, ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir 5 Sternchen schenkt auf Spotify oder Apple Podcasts. Oder ihr teilt die Episode mit Freunden und Familie. Oder ihr hinterlasst mir einen netten Spruch. Oder ihr könnt mir auch gerne schreiben über kontakt@diggerfake.de, über Instagram oder Mastodon. Und bevor ihr jetzt die Checkerbrille absetzt, checkt nochmal die Shownotes für weiteren Lesestoff. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt sachbezogen und dann würde ich sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Ciao!